ich würde mir schon wünschen, dass wir ein riesiges Comeback erleben werden. Und wir haben alles Potenzial dafür. Wir haben alles, was es dafür braucht. Wir haben super Universitäten. Wir haben eine sehr breite, das vergisst man ja immer auch im Vergleich zu den USA oder Großbritannien, in der Breite eine wirklich exzellente Bildung. Wir haben so viel. Wir haben Europa. Wir haben diesen riesen Binnenmarkt. Wir haben das Wissen in so vielen Technologiefeldern. Wir haben große internationale Technologieunternehmen, die eine Rolle spielen. Wir haben eine Autoindustrie, die eine große Rolle spielt. Also wir haben eine super Grundlage. Wir müssen nur jetzt wirklich was draus machen. Und die nächsten 5 bis 7 Jahre sind dafür eben so entscheidend.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute spreche ich mit Sebastian Mattes. Er ist Chefredakteur vom Handelsblatt und wir haben gemeinsam uns über die Zukunft unterhalten. Über die Zukunft vom Journalismus in Deutschland, aber auch generell über die deutsche Wirtschaft, über seinen Arbeitsalltag und über die neuesten Publikationen, die das Handelsblatt im letzten Jahr herausgebracht hat. Die Agenda 2035, der Zukunftsplan und. Wir haben viele Themen abgearbeitet und vor allem offen und ehrlich diskutiert. Freut euch auf eine spannende Folge mit Sebastian. Los geht's. Moin Sebastian, herzlich willkommen.
Moin moin.
Ich glaube tatsächlich, in der Vorstellungsrunde können wir fast einen kleinen Skip machen. Ich glaube, dich als Chefredakteur des Handelsblatts vorzustellen bei meinen Zuhörern ist, glaube ich, fast schon fehl am Platz. Was aber nicht fehl am Platz ist, ist die Vorstellung auf die etwas andere Art und Weise, die wir machen. Dieses Spiel Two Truth and One Lie. 3 Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine eiskalt gelogen ist. Welche 3 Anekdoten hast du mitgebracht?
Also die erste wäre aus meiner ganz frühen Jugend, dass ich schon mit vielleicht 13, 14 Jahren wahnsinnig großes Interesse daran hatte, wie Medien funktionieren, welche neuen Geschäftsmodelle rund um Medien entstehen. Und damals kam, das war gerade so die Zeit, als das Privatradio seinen ersten Boom erlebte, und ich habe mich unglaublich dafür interessiert, welche neuen Formate da gekommen sind, welche neuen Figuren Dinge moderiert haben. Das wäre so die erste Anekdote. Die zweite Anekdote ist, kurz danach habe ich dann, das war so die Zeit, in der wir alle Computer bekommen haben. Auch ich habe einen bekommen und habe dann verhältnismäßig früh eine recht erfolgreiche Software geschrieben, die ich dann, da geht es um Bildverarbeitung, ein ganz, ganz simples Tool, eine Software, die ich dann über PC-Zeitschriften verkaufen konnte. Und die dritte Anekdote ist dann ein paar Jahre später, ich wollte nämlich eigentlich meine ganze Jugend durch Musiker werden. Das war eigentlich so mein wichtigstes Ziel, alles andere war Hobby, und als ich dann Aufnahmeprüfung gemacht habe an der Musikhochschule, das sah auch alles super gut aus, habe ich mich dann entschieden, das doch nicht zu machen, weil ich festgestellt habe, dass ich wahrscheinlich nie so gut auf der Geige werden würde, wie es meinem Anspruch entsprochen hätte, und habe dann von heute auf morgen entschieden, mein Leben radikal zu ändern und das nicht weiter zu verfolgen, was eigentlich mein Ziel war für viele, viele Jahre. Dann bin ich in schon so eine gewisse Existenzkrise gefallen und habe mich dann gefragt, was machst du jetzt eigentlich? Und irgendwann fiel mir auf, ja, das mit den Medien, das war ja eigentlich mein großes Ziel immer, und habe dann entschieden, mein Hobby zum Beruf zu machen.
Ah, okay. Also sind alles 3 tatsächlich sehr schöne Geschichten. Ich würde tatsächlich sagen, die dritte ist die Lüge.
Die Wahrheit ist ja, wir als Journalisten lügen nicht. Und
es ist nur eine
deswegen
Vertrete.
Würde ich das eher so bezeichnen, eine Geschichte davon ist ein Wunsch, den ich immer gehabt hätte. Ich habe es aber dann sozusagen nie in die Tat umgesetzt.
Okay, ich würde dann tippen, dass das dritte der Wunsch wäre, der vielleicht dann nie in Erfüllung gegangen ist. Lass uns so ein bisschen zu deinem Arbeitsalter kommen. Wie sieht der eigentlich aus? Du bist gerade auch jetzt aus Davos zurückgekommen, vom World Economic Forum. Wie ist ein normaler Tag? Gibt es in irgendeiner Form Struktur?
Es gibt auf jeden Fall eine Struktur. Das Tolle natürlich, das muss man vorweg sagen, an diesem Job ist, dass jeder Tag irgendwie anders sein kann. Es kann mal eine tolle Reise sein, auf spannende Konferenzen gehen, interessante Dinge moderieren oder halt hier das Tagesgeschäft mitleiten. Das ist die ganze Bandbreite, die es halt hat. Und wenn wir mal so einen typischen Tag ohne Reisen nehmen würden, dann beginnt die redaktionelle Arbeit hier eigentlich so gegen 7:30, 8 für mich. Ich stehe meistens sehr früh auf, eher so 5:45, 6. Bin da zu Hause, versuche ein bisschen Sport zu machen, fahre mit dem Fahrrad ins Büro, was so 14 Kilometer sind. Das heißt, es dauert auch eine Weile. Damit habe ich dann schon eine gewisse erste Einheit gemacht, habe dann zu Hause und dann im Anschluss hier die wichtigsten Dinge anderen Publikationen gelesen, um up-to-date zu sein, zu schauen, was auch über Nacht der Nachtdienst des Handelsblatts gemacht hat. Wir sind ja längst eine 24/7-News-Organisation. Das heißt, da ist dann viel passiert. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten aus aller Welt haben Dinge zugeliefert. Das dauert eine Weile, bis man up to date ist. Das ist sozusagen das Erste, was ich dann morgens mache. Versuche schon die ersten 1-2 Dinge auch anzuschieben, die wichtig werden für den Tag. Und dann haben wir um 9 Uhr immer die große News-Konferenz. Da kommen dann gerade so in den ersten 15-20 Minuten fast die gesamte Redaktion zusammen. Da schalten sich die Köpfe auch aus Asien, USA schlafen sie noch, in die Konferenz und wir schauen auf die vergangenen 24 Stunden. Was ist gut gelaufen inhaltlich? Was hat uns überrascht? Wo waren wir jetzt nicht so schnell? Was hat uns an Exclusives gefehlt? Und wir blicken natürlich auf die wichtigsten KPIs, also auf die Zahlen der vergangenen 24 Stunden, weil es natürlich für uns immer wichtig ist, auch zu sehen, wie der Journalismus, der uns so wichtig ist, auch bei den Menschen draußen ankommt.
Was ist in dem Kontext die wichtigste Zahl für euch, auf die ihr schaut? Gibt es die wichtigste oder ist es immer ein Zusammenhang von unterschiedlichen sozusagen, ich sag mal, KPIs oder sonstiges?
Also das Wichtigste ist zunächst mal, dass wir aus journalistischer Perspektive das Gefühl haben, die wichtigsten Themen mit der entscheidenden Perspektive zu behandeln. Und da sind wir durchaus sehr selbstkritisch und das wird morgens halt immer diskutiert. Auf die Zahlen blickend würde ich sagen, ist es eine Mischung. Eine wichtige Zahl ist definitiv, was Abonnentinnen und Abonnenten gelesen haben, wie lange sie in bestimmten Texten gelesen haben, über welche Texte neue Abonnenten gekommen sind. Interessanterweise ist es so, dass die Texte, die die meisten neuen Leserinnen und Leser gewinnen, auch die sind, die bei unseren bestehenden Lesern besonders gut ankommen. Insofern haben wir da gar kein Mismatch. Aber klar ist auch bei all den Zahlen, und das ist ein Thema, das wahrscheinlich jeder in der Redaktion auch so betonen würde, die Zahlen helfen uns bei Entscheidungen, aber die Zahlen entscheiden nicht für uns. Das heißt, wir würden durchaus jeden Tag auch große journalistische Entscheidungen gegen die Zahlen treffen, einfach weil wir das Gefühl haben, das ist jetzt das wichtigste Interview, das ist die wichtigste Story. Und die versuchen wir dann so gut wie es geht zu verkaufen, damit wir möglichst viele Menschen damit erreichen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine Geschichte gar nicht machen, weil wir wissen, damit werden wir nicht die allerhöchsten Klickzahlen generieren.
Du sagst es auch gerade, wir gehen nachher nochmal stärker auf das eigene Geschäftsmodell des Handelsblattes ein. Aber lass uns mal den Blick ein Stück drüber legen auf Deutschland. Was sind gerade die wichtigsten Themen, die tatsächlich euch in der Redaktion bewegen rund um den Wirtschaftsstandort Deutschland? Es ist die Bundestagswahl, sind es die jetzt gerade sozusagen neu auftretenden Themen jetzt durch Trump, Elon Musk etc., wo wir sozusagen auch sehr, sehr viel Impulse jetzt gerade aus dem amerikanischen Bereich sozusagen zugespielt bekommen. Was sind gerade die Themen, wo es gilt, genauer hinzugucken, was das mit uns macht?
Es ist natürlich der Wirtschaftsstandort Deutschland und in welchem Kontext sich unser Land gerade bewegt. Was wir ja erleben, und das haben wir vergangene Woche ganz, ganz eindeutig gesehen, dass wir letztlich eine Auflösung dessen sehen, was wir mal der Westen genannt haben. Dass die amerikanische Regierung, der neue amerikanische Präsident, hat im Grunde all das aufgekündigt, mit dem wir mal groß geworden sind, die internationalen Institutionen, die Regeln, an die sich große wie kleine Länder halten mussten. Wir leben auf einmal in einer Welt, in der wieder das Recht des Stärkeren gilt und in der ein US-Präsident darüber laut nachdenken kann, Grenzen zu verschieben. Ich denke, das sind beides Themen, die uns sehr intensiv bewegen und bewegen müssen in den nächsten Jahren. Und klar, in diesem Kontext findet jetzt eine Bundestagswahl statt. Und vor dem Hintergrund beschäftigen wir uns natürlich intensiv mit der Frage, was für wirtschaftspolitische und geoökonomische Visionen und Strategien, die unterschiedlichen Köpfe auch verfolgen. Und wir müssen ganz klar sagen, dass wir natürlich nur eine Chance haben als Deutschland und als Europa, indem wir nämlich Europa als großes gemeinsames Konstrukt begreifen. Denn nur wenn wir gemeinsam in Europa Entscheidungen treffen, wenn wir begreifen, was für ein Geschenk dieser große Binnenmarkt sein könnte, wenn wir ihn weiter ausbauen, weiter stärken, dann haben wir eine echte Chance in diesem geopolitischen Wettstreit zwischen den Hightech-Supermächten China und USA. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir, und das ist absolut jetzt schon absehbar, werden wir in diesem Wettstreit zerrieben werden. Und das ist ein Thema, was uns allen Sorgen machen sollte. Und das beginnt natürlich mit der Frage, wie stark und wie sehr gelingt es uns, die wirtschaftspolitischen Weichen für die nächsten Jahre zu stellen. Denn man muss eben auch sagen, Deutschland hat in den vergangenen 10 Jahren so dermaßen von seiner Substanz gelebt. Hm. Wir haben ja ein goldenes Jahrzehnt erlebt zwischen 2015 oder 2012 und 2022 bis zur Corona-Krise, in dem die deutsche Industrie jedes Jahr neue Rekordergebnisse erwirtschaftet hat, in der die deutsche Wirtschaft permanent gewachsen ist, in der die Steuereinnahmen jedes Jahr neue Rekordmarken erreicht haben. Das war eine Zeit, in der wir uns keine Gedanken darüber machen mussten, wie wir uns vielleicht als Land verändern müssen, um uns auf neue technologische Entwicklungen einzustellen, weil wir durch die Innovationen der Vergangenheit so unglaublich viel Geld verdienen konnten. Das war ja die Zeit, in der China die Industrialisierung in einer atemberaubenden Geschwindigkeit nachgeholt hat und Deutschland zufälligerweise das liefern konnte, was die Chinesen brauchten, nämlich Maschinen und Anlagen, um sich zu industrialisieren. Das war eine gigantische Sonderkonjunktur, die halt jetzt vorbei ist. Sowas wird unsere Wirtschaft nie wieder erleben. Mhm. Nur in dieser Zeit haben wir einfach gar keine Notwendigkeit gehabt, uns zu verändern. Viele Unternehmen hatten diese Notwendigkeit nicht, weil sie einfach so wahnsinnig viel verdient haben in dieser alten Welt. Und vielleicht waren sie sogar so erfolgreich, dass sie gar keine Zeit hatten, sich darüber Gedanken zu machen. Und das ändert sich jetzt rapide. Und auf diese neuen Herausforderungen müssen wir dringend Antworten finden. Und da schauen wir ganz besonders drauf, wer die Köpfe sind, die diese Antworten haben und wie die möglicherweise aussehen können.
Du hast auch selber im Podcast mit Miriam vor kurzem auch darüber gesprochen, was zum Beispiel gute Punkte wären. Da ging es um Infrastruktur für Innovation, da ging es um Bürokratieabbau, was natürlich auch einen sehr, sehr starken Einfluss hatten könnte auf die kurzfristige, sozusagen das Potenzial des Wirtschaftswachstums. Auf der anderen Seite Sonderhandelszonen wurden erwähnt und so weiter und so fort. Das sind natürlich Maßnahmen, ja, Bürokratieabbau, schnell gedacht, geht auch ein Stückchen kurzfristiger, aber alles andere sind natürlich sehr mittelfristige Sachen. Auf der anderen Seite habt ihr darüber geredet, dass wir in der Vergangenheit viele Wetten gemacht haben, die wir ein Stück weit jetzt verloren haben, ob es Energie mit Russland ist, ob das Verteidigung mit Amerika ist, Wirtschaftswachstum mit China. Was ich mich ganz oft frage ist, schaffen wir es eigentlich selbst? Du hast vorhin von Trump gesprochen, der vielleicht Grenzen verschieben möchte auf der Landkarte. Sind bei uns die Grenzen ein Stück weit zu starr gesehen? Was ist sozusagen Deutschland, was ist Europa und wir nicht wirklich offen dafür sind, ich sag mal, ein Stück weit Antworten zu finden. Wer sind eigentlich wirklich die neuen strategischen Partner? Was sind die Wetten, die wir eigentlich im 21. Jahrhundert als Deutschland eingehen müssen, um als Deutschland, vielleicht sogar Europa, ja, wettbewerbsfähig in der Zukunft zu bleiben? Ist es ein Punkt, den du mitgehst, wo du sagst, wir müssen eigentlich noch viel radikaler darüber nachdenken, was sind die Themen, die ein Land, vor allem Deutschland, wenn wir den Fokus auf uns richten, kurzfristig nach vorne bringen, weil wir merken ja auch gerade, ich glaube, nochmal 1-3 Jahre abwarten und so ein bisschen technologische Themen zu verschlafen, auch andere Elemente, wenn es um Demografie geht. Wie schnell müssen wir uns eigentlich versuchen, wieder auf Kurs zu bringen und was ist tatsächlich radikal? Ist zum Beispiel Indien, du sprichst über Binnenmärkte, Europa hat einen Binnenmarkt, der neben dem asiatischen, wo gerade Indonesien, Indien und so weiter super stark sind und auch die Binnenmärkte extrem wachsen. Mhm. Auch gerade der amerikanische, der europäische ist ja eigentlich im Vergleich gar nicht so groß. Die Frage ist eher, mit welchen Binnenmärkten wollen wir eigentlich in der Zukunft nachhaltig Geschäftsmodelle aufbauen?
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Also das ist eine der wichtigsten Aufgaben, für die Handelspolitik der nächsten Jahre. Weil wir ja immer darüber sprechen, das ist jetzt das Ende der Globalisierung. Mhm. Fakt ist, das Ende der Globalisierung findet so nicht statt. Wir haben im vergangenen Jahr einen Rekordwert beim internationalen Handel gesehen. Das muss man sich einfach auch mal klar machen. Was wir nur sehen ist, dass sich die Globalisierung rapide verändert und dass die USA sich aus diesem internationalen Handel mehr und mehr zurückziehen. Nur das kann eben nicht die Antwort sein für die stark außenhandelsabhängigen Länder, wie wir einige in Europa sehen, insbesondere Deutschland. Und deswegen sprichst du schon die richtigen Länder an. Aus meiner Sicht ist Indien eins der ganz wichtigen Länder der Zukunft. Indonesien darf man nicht vergessen, eine riesige Demokratie, gleichzeitig ein Land mit beeindruckenden Wachstumszahlen, ein Land, das sich industrialisiert, ein Land, das Rohstoffe besitzt, die wir brauchen, zum Beispiel
auch die Logistikstruktur, die Häfen und so weiter.
Bau der Wirtschaft, genau. Und das ist also eine der großen Aufgaben für die Handelspolitik der Europäischen Union. Fakt ist eben aber auch, dass die Handelsabkommen mit Indonesien, mit Indien seit Jahren irgendwo in den Schubladen liegen und nicht so richtig vorankommen. Ich hoffe also, dass das, was wir jetzt gerade in den USA gesehen haben, wirklich ein echter Wake-up-Call wird für die EU. Und wenn man Ursula von der Leyen in der vergangenen Woche gehört hat beim Weltwirtschaftsforum, dann kann man zumindest darauf hoffen, dass das in Brüssel verstanden wurde. Und da würde ich gerne noch eine andere Sache ergänzen, weil du nach den großen Wetten für die Zukunft gefragt hattest. Ich glaube, wir müssen kurzfristig noch etwas anderes verstehen, dass wir in Deutschland nämlich eigentlich grundlegende Fehler bei der Wirtschaftspolitik machen. Und das liegt daran, dass die Wirtschaftspolitik aus so einer Tradition der Bonner Republik kommt. Da nehmen sich die meisten Wirtschaftspolitiker eigentlich nichts. Man denkt, okay, wir machen ein bisschen Subventionen hier, wir machen ein bisschen Deregulierung dort und dann kümmern wir uns noch ein bisschen um Abgaben von Unternehmen und dann wird das alles schon. Das ist alles nicht falsch. Nur wir kommen jetzt in eine Welt, wenn wir auf die nächsten 3 bis 5 Jahre schauen, in der wir in so vielen Technologiefeldern gigantische Durchbrüche sehen werden. Beim Quantencomputing, bei der Fusionsenergie, bei der künstlichen Intelligenz. Das sind alles Technologiefelder, die in den nächsten Jahrzehnten unsere Wirtschaft und unsere Welt prägen werden. Und in den nächsten 3 bis 5 bis 8 Jahren vielleicht wird darüber entschieden, welche Regionen in diesen Feldern führend sein werden. Und das wissen die Chinesen ganz genau, das wissen die Amerikaner ganz genau. Die Europäer hingegen haben sich bisher immer darauf beschränkt, einfach nur das, was anderswo vorangetrieben wird, zu regulieren. Und das ist natürlich eine wahnsinnig gefährliche Situation. Natürlich können wir irgendwann das alles einkaufen, was anderswo entwickelt wird. Nur mein Plädoyer ist, dass wir gerade in Deutschland viel genauer verstehen, wie eigentlich Innovation und Wachstum zustande kommen. Und das passiert eben nicht, indem man einfach nur eine Politik macht, die den bestehenden großen Konzernen hilft. Ich meine, Fakt ist, dass wir in Deutschland über Jahrzehnte unter Wirtschaftspolitik einfach immer nur verstanden haben, es der Autoindustrie möglichst leicht zu machen. Echte Wirtschaftspolitik bedeutet aber zu verstehen, was gibt es für unterschiedliche Technologiefelder, in denen wir in unserer Region, in der wir leben, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eine Rolle spielen können. Das ist das, was ein Unternehmen auch machen würde. Ein Unternehmen würde schauen, okay, welche Fähigkeiten haben wir, wie entwickelt sich der Markt und wie können wir unsere Fähigkeiten so weiterentwickeln, dass wir am Markt in Zukunft eine Rolle spielen. So, und das kann jedes Land natürlich auch tun. Das heißt nicht, dass wir anfangen, mit staatlichen Unternehmen TikTok nachzubauen oder sowas. Ja, das ist ja dann immer schnell der Reflex, sondern das ist ja was ganz anderes, wie Innovationen entstehen. Innovationen entstehen immer in Netzwerken und in Clustern und eine Wirtschaftspolitik kann sehr wohl dabei helfen, dass solche Netzwerke aus Forschungsinstituten, aus privatem Kapital, aus Unternehmertum, aus traditionellen Unternehmen, dass solche Netzwerke entstehen. Wir sehen das ja überall in Deutschland auch in ganz kleinem Umfang. Und wenn wir nun definieren würden, in welchen 4, 5, vielleicht 6 Feldern die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren eine Rolle spielen soll, dann könnte man in diesen Feldern helfen, solche Netzwerke zu bauen. Und dann bin ich mir ganz sicher, würden wir auch die großen Player von morgen aus Deutschland und aus Europa sehen.
Das finde ich einen total spannenden Ansatz, den du sagst. Es sind natürlich auch viele im Deep-Tech-Bereich jetzt gerade drin, die du gesagt hast, von den Firmen, ob es jetzt Fusionsenergie ist oder Quantencomputing, lass es auch andere Schlüsseltechnologien sein.
Biotech, könnten wir auch lange drüber sprechen.
Riesenthema. Was wir natürlich sehen ist, die Themen liegen ja tatsächlich auf dem Tisch. Also es ist jetzt ja wirklich nicht so schwer, tatsächlich diese Cluster zu entwickeln, diese Cluster zu definieren, um dann zu sagen, man könnte jetzt auch theoretisch richtig stark dort reingehen, ob das jetzt Kapitalunterstützung ist, das Umfeld ist und so weiter. Das dauert alles auch so ein Stück weit. Ich habe letztens mal, die Idee möchte ich gerne mal mit dir teilen, mal darüber nachgedacht, warum ist Deutschland nicht so clever, wenn es im eigenen Land nicht geht, sich zu überlegen, wie können wir aus anderen Industrien oder anderen Elementen lernen, wie wir das machen können. Und ich hatte eine lustige Anekdote, die ich mir letztens mal bei der Politik vorgestellt habe. Ganz klassisch Fußballvereine. Ein junger Spieler, der irgendwie einen neuen Kader will, der es aber nicht in die Startelf schafft oder sonst, wird ausgeliehen. Ausgeliehen an einen anderen Verein, wo er sich nochmal entwickeln soll. Im besten Fall dann mit Erfahrung, mit Expertise, mit Spielpraxis und so weiter zurückkommt. Was wir natürlich sehen, nimm Fusion als gutes Beispiel, Marvel Fusion aus München, schönes Beispiel auch. Man weiß, dass es wichtig ist. Nichtsdestotrotz ist eigentlich sozusagen jetzt der Prototyp, der in Amerika umgesetzt wird, für die erste sozusagen Umsetzung der Reaktoren. Warum ist sowas nicht Programm? Also warum überlegt man sich nicht, was sind eigentlich die Top 10 Startups, die Top-Themen-Unternehmen, die Top-Themen-Joint-Ventures, die wir eigentlich akut und zwar ganz bewusst ins Ausland schicken, die wir trotzdem mit Kapital füttern, aber die dort auch sozusagen kurzfristig, ich sage mal, die Bürokratie vorfinden, die Regulatorik vorfinden, um tatsächlich das so zu entwickeln, damit wir es später wieder entweder nach Deutschland zurückholen können oder aus Deutschland so oder so eine Organisation hervorgebracht haben, die den Ursprung bei uns hat, also auch vertraglich, vereinbarungsmäßig bei uns hat. Weil wir sehen doch, wenn wir uns auch über diese Themen unterhalten, in den nächsten 3 Jahren bei der Geschwindigkeit, die wir haben, was kann wirklich realistisch wie schnell umgesetzt werden?
Also von dem, was ich gerade gesagt habe, kann man verhältnismäßig viel umsetzen. Und man könnte ja zum Beispiel sagen, wir definieren jetzt, nehmen wir das Beispiel Fusionsenergie, wir definieren das als so ein Cluster und versuchen wirklich zu verstehen, was sind die regulativen Hürden in diesem Bereich und versuchen das gezielt abzubauen. Das könnte man auch für den Bereich Biotech machen. Und aus meiner Sicht wäre das ein Umweg, so ein Vorgehen. Viel schlimmer noch, immer wenn der Staat irgendwelche Unternehmen für irgendwas auswählen müsste, dann geht es ja sowieso schief. Sehen wir am Beispiel BioNTech und CureVac. Also da hat mal der Staat einfach auf das falsche Pferd gesetzt, zumindest damals in der Zeit. Wie die Unternehmen sich dann langfristig entwickeln, muss man sehen. Aber deswegen, der Staat ist niemals der bessere Unternehmer. Das muss ganz klar sein. Der Staat kann einfach nur versuchen, für bestimmte Felder ein... Und ich fände es ja auch toll, wenn man das für die gesamte Wirtschaft, für alles machen könnte. Aber es ist dann wieder wahnsinnig breit, unübersichtlich und am Ende passiert nichts. Das heißt, ich glaube schon, sich hier ein Stück weit zu fokussieren auf bestimmte Felder, an die wir glauben, ist das beste Vorgehen. Und das muss dann nicht Jahre dauern. Das kann verhältnismäßig zügig vorangehen. Das könnte man innerhalb von 12 Monaten umsetzen. Das Problem ist nur, die großen Firmen entstehen natürlich nicht in 12 Monaten. Das ist natürlich ein Langstreckenlauf. Aber damit sollte man jetzt anfangen, um dann in den nächsten Jahren einfach eine Rolle zu spielen. Und die Wahrheit ist ja auch, es ist ja auch nicht alles schlecht. Wir haben ja eine ganze Reihe von sehr, sehr erfolgreichen auch Konzernen, die in Hightech-Feldern eine Rolle spielen. Ich meine, Siemens im Bereich Automatisierung in Fabriken und so weiter ist natürlich nicht wegzudenken. Aber wenn wir uns jetzt das ganze Thema Automatisierung einfach mal weiterdenken würden und sagen, ja, das ist ein strategisch wichtiges Feld, dann muss es doch eigentlich das Ziel deutscher Wirtschaftspolitik sein, dass die relevantesten Automatisierungs-Startups für die Industrie in Deutschland entstehen. Und dann muss sich doch die Wirtschaftspolitik fragen, was brauchen die eigentlich dafür, um hier entstehen zu können? Und wenn man das dann Schritt für Schritt abgearbeitet hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man 3 Jahre nach Beginn so einer Politik die ersten, ja, vielleicht sogar Unicorns sieht.
Am Ende kann es man auch theoretisch sehr schnell umsetzen. Ein Beispiel, wie es jetzt Nissan und Honda zum Beispiel auch angedacht haben und auch umsetzen, ist es ja das gleiche, strategische Partnerschaften genau in solchen Clustern zu suchen, zu finden, zu selektieren und zusammenzubringen, um gemeinsam eigentlich, ich sage jetzt mal, schnellere, größere Kräfte zu bündeln, um Weltmarktführer auch in der Zukunft nachhaltig produzieren zu können. Weil wir sehen natürlich ja schon, dass, ich sag mal, die Weltmarktführer, die wir haben, die Hidden Champions, die wir haben, wenn ich bei denen unterwegs bin, um die mache ich mir ja nicht so viele Sorgen. Die haben alles internationales Geschäft, die haben nicht die Probleme, wenn sie irgendwie ein Recruiting-Thema in Deutschland haben, dann heiren sie halt woanders in der Welt. Also die können mit den Veränderungen der Welt, aber auch mit den Chancen der Welt natürlich ein bisschen besser dealen. Das ist natürlich was anderes, wenn wir jetzt den deutschen KMU, der sozusagen hier produziert, hier aktiv ist mit den Mitarbeitern, auch hier seinen Absatzmarkt hat. Aber lass uns nochmal, bevor wir da vielleicht nochmal auch nach den, ja, ich würde mal sagen, den Switch auch so ein Stück weit zur eigenen Organisation des Handelsplatzes machen, nochmal auf die zwei Punkte gehen. Ihr habt letztes Jahr die Agenda 2035 rausgebracht, wo es ja eher darum geht, Deutschland ein bisschen als Unternehmen zu sehen, ja, mit McKinsey, Roland Berger und so weiter, wo ja Empfehlungen getätigt worden sind. Und auf der anderen Seite gab es den Zukunftsplan Deutschland. Viele spannende, wirklich sehr, sehr spannende Ideen für den deutschen Standort, die... Ich würde mal sagen, das eine ist eher fast, was ist eigentlich die krasse Effizienzsteigerung? Ja, was müssen wir eigentlich sozusagen abschneiden? Das andere ist eigentlich eher, was müssen wir gestalten, um sozusagen von beiden Seiten agieren? Deswegen würde ich auch gerne beide Elemente sozusagen der Publikation hier mal kurz reinnehmen. Was von den Themen Agenda 2035 und was vom Zukunftsplan Deutschland, wenn du sagen würdest, die Top 3, 4 Themen, sind eigentlich wirklich die, du jetzt gerade ganz oben auf die Prioritätenliste setzen würdest für 2025, nach dem, was auch die letzten Wochen und Monate passiert ist und was auch dir an, ich sag mal, an Wissen und Expertise zugetragen wurde?
Diese Aktion der großen Unternehmensberatung zahlte ja ziemlich auf das ein, was ich gerade schon versucht hatte zu skizzieren, nämlich mal zu schauen, wenn wir auf Deutschland blicken und uns vorstellen, dass es ein Unternehmen wäre, wie würde man eigentlich vorgehen?
Genau, mit den Klassen.
Und es ist total klar, dass ein Land kein Unternehmen ist und dass Politik anders funktioniert als eine Konzernleitung. Das ist mir total klar. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass wir in einer Welt, in der sich technologisch und ökonomisch so unglaublich viel verändert, ist gar nicht so schlecht ist, wenn man eine Strategie entwickelt. Und das war so ein Stück weit der Impuls für die Aktionen auch. Und ich kann es nur noch mal unterstreichen, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, in welchen Feldern, in welchen Technologie- und ökonomischen Feldern wir in den nächsten Jahren als Deutschland, als Europa relevant sein wollen. Und das wird nicht automatisch passieren, sondern das ist eine Frage von dem richtigen Rahmen, den wir wirtschaftspolitisch setzen. Mhm. Und was wir im Moment in Europa sehen, ist ja das glatte Gegenteil. Wir können ja nur sagen, trotz all dieser Regulierung in Brüssel, trotz all dem praktisch Nichtstun regulatorisch in Berlin, sind großartige Dinge entstanden. Und jetzt stell dir einfach mal vor, man würde strategisch nach vorne denken und versuchen, gezielt den jungen Firmen, ob es nun Deep-Tech-Firmen aus dem Raum München sind oder Raumfahrtunternehmen aus Bremen, woher auch immer, überleg dir mal, was wir in Deutschland sehen würden, wenn wir das gezielt fördern würden. Und nochmal, ich meine nicht einzelne Unternehmen zu fördern, das wäre das sichere Ende, wenn der Staat anfängt, damit rumzurühren, sondern der Staat muss einfach verstehen, was brauchen Technologiefirmen, was brauchen Innovatoren, um erfolgreich zu sein. Und dann kann was richtig Großartiges draus werden. Das Problem ist nur, egal mit wem man spricht, aus welcher Partei, das Verständnis für diese kleineren Unternehmen ist extrem gering. Dann trifft man sich mal mit Startups und hat verstanden, ja, irgendwie Mitarbeiterbeteiligung schon wichtig. Man hat es irgendwie verstanden, aber nicht so richtig begriffen, wie die Zusammenhänge sind. Und dann geht's wieder weiter und dann sprechen viele der entscheidenden Köpfe über das, was dann eben Unternehmen wie Volkswagen, Siemens, Mercedes am Ende hilft. Und das ist so der wirtschaftspolitische Fokus. Und ich will gar nichts gegen die großen Konzerne sagen. Die sind extrem wichtig und sie werden extrem wichtig bleiben. Nur schau dir mal den DAX an. Ja? Wie die Unternehmen sind alle Jahrzehnte, zum Teil über 100 Jahre alt.
Man sieht ja auch letztendlich, dass 3, 4 noch gut performen und dementsprechend den DAX auch mehr oder weniger auf Kurs halten. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie alle im DAX irgendwie hervorragend funktionieren.
In der Tat, das kommt noch dazu.
Also man merkt natürlich da ja auch schon, dass natürlich die alte Industrien, die alten Themen natürlich schon ein Thema sind. Was mich dann ganz oft bewegt ist, wie siehst du das, wenn wir bestimmte Sachen uns angucken, kann man alles irgendwie evolutorisch reparieren oder muss man auch viel stärker nochmal über das Thema Disruption nachdenken? Also auch gerade nicht nur mit dem Blick auf, wie denken wir eigentlich tatsächlich über junge Unternehmen, junge Ansätze, über Deep Tech sozusagen in Deutschland nach? sondern auch so ein Stück weit, wie gehen wir auch mit unseren eigenen Systemen um, Bildungssysteme, ja, Politik oder Gesundheitssysteme, wo wir auch sehen, wir arbeiten ja nach einem ähnlichen Muster. Wir sehen eigentlich, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert, dass es schwierig ist, aber anstatt irgendwie uns aus guten Ansätzen aus dem Ausland tatsächlich auch Hilfestellung zu holen, versuchen wir sozusagen ein eigenes System einigermaßen rumzufrickeln und sie irgendwie aufrechtzuerhalten.
Also Evolution kann sehr gut funktionieren. Ich meine, schau dir ein Energieunternehmen wie E.ON an, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem Konzern, der es mal war vor 25 Jahren. Oder schau dir den Siemens an, die wahnsinnig viele Fehler gemacht haben, viel verpasst haben, die aber gleichzeitig sich wirklich weiterentwickelt haben und auf dem besten Weg sind, ein digitaler Technologiekonzern zu werden. Und da sehen wir eben, dass Evolution funktioniert. Aber eben Evolution reicht nicht, sondern du brauchst Disruptoren, weil in neuen Industrien sind es dann eben oft nicht die alten Player, die die ganz große Rolle spielen. Und wir müssen festhalten, dass wir von diesen Disruptoren in Europa einige, in Deutschland praktisch keine haben. Und nochmal, wir müssen uns die Frage stellen, was wir dafür tun können, damit wir einige davon haben. Denn wir brauchen die großen Wachstumsunternehmen in Zukunft. Wir brauchen die großen Steuerzahler in Zukunft. Ein Land wie Deutschland kann die Sozialsysteme nicht finanzieren, wenn wir jetzt über die nächsten Jahre so dahin dümpeln mit einem, weiß ich nicht, Potenzialwachstum von 0,5%, was einige Ökonomen sehen. Ja, und dafür brauchen wir ökonomisch dynamisch wachsende Firmen. Und deswegen können wir uns vor der Frage nicht verschließen.
Was ist für dich so, wer hat für dich so ein disruptives Potenzial aktuell?
Von den Unternehmen?
Welches fällt dir ein, wo du gerade so ein bisschen genauer hinguckst und sagst, das ist wirklich interessant?
Naja, wenn wir auf Europa schauen im Bereich künstliche Intelligenz, finde ich Mistral ein sehr interessantes Unternehmen. Wobei man dann auch wieder sagen muss, gemessen an der Finanzierung hat dieses Unternehmen fast keine Chance gegen die ganzen großen amerikanischen Wettbewerber, die mit einem Vielfachen finanziert sind. Aber in Europa ist das auf jeden Fall total interessant. Und wenn wir in Deutschland schauen, ich glaube, Helsing, das KI-Rüstungs-Startup, ist sehr spannend, auch in dem Bereich, ein sehr, sehr schnell wachsendes Feld und auch ein Unternehmen, das jetzt schon international eine Rolle spielt. Und ich würde mir aber wünschen, dass einem sofort 15, 20 in dem Bereich einfallen. Klar, natürlich, ich meine, Celonis ist ein tolles Unternehmen aus München und so. Aber so, wo sind die Unternehmen, die die große Börsenstory in den nächsten Jahren schreiben? Und die sehen wir halt im Moment nicht.
Da gebe ich dir recht, das ist natürlich auch ein Stück weit, wo der Fokus drauf liegt. Da lassen Sie da gleich nochmal drauf kommen, auch wenn es um Journalismus, auch gerade um solche Themen geht. Meine letzte Frage ist zu dem sozusagen Bereich, was mich noch interessieren würde. Was ist die Idee aus dem Zukunftsplan Deutschland, die du am faszinierendsten findest?
Ach, gute Frage, weil da so viele Ideen drin sind.
Waren richtig
Man muss
viele
ja gute. Vielleicht nochmal das Konzept kurz erklären. Wir haben uns halt letztes Jahr die Frage gestellt, in einer Zeit, in der jetzt alle nur noch darüber schreiben, Woche für Woche, wie schlecht es ökonomisch läuft, müssen wir irgendwas anderes machen, weil also wir hatten
Blick
das schon
vorn.
Die zwei Jahre davor immer wieder geschrieben und irgendwann hatten das auch alle anderen begriffen, sogar irgendwann der Kanzler, dass es ökonomisch doch kein Wirtschaftswunder gibt. Das hat bei ihm ja ganz besonders lange gedauert, in der Tat. Aber wir haben uns dann zusammengesetzt und uns die Frage gestellt, gut, was kann jetzt eigentlich unsere Antwort darauf sein, weil unsere Leser wussten halt, dass es nicht läuft und das ist eigentlich auch nicht unsere Haltung, dass wir einfach immer nur sagen, was alles mies läuft, sondern dass wir immer auch versuchen, in die Zukunft zu schauen und uns mit Organisationen und Menschen zu beschäftigen, die eben darüber nachdenken, was man trotz aller Schwierigkeiten machen könnte, weil das letztlich ja auch so das ist, was Unternehmer tun. Und dann haben wir entschieden, dass wir ein paar der klügsten Köpfe, mit denen wir viel zu tun haben, von denen wir viel halten, bitten, mal aufzuschreiben, was aus ihrer Sicht passieren muss, als sehr konkrete Policy-Empfehlung. Und da sind dann an die 70 Vorschläge gekommen, mit der wir dann diese ganze Ausgabe gestaltet haben, plus Best Practice aus anderen Ländern, in denen wir noch beschrieben haben, was man lernen kann in Sachen Bildung, in Sachen Forschungspolitik, Innovationspolitik. Und die Idee, die mich am meisten, also da sind wirklich viele Ideen drin, die ich ganz toll fand und das hat auch in den Ministerien tatsächlich großen Widerhall gefunden damals. Die Idee, die ich am besten oder die mich am meisten bewegt hat, war von Moritz Schullerig, der Chef des IFW, Institut für Weltwirtschaft in Kiel, ein bekannter Ökonom, und der hat einen Aufnahmetest für qualifizierte Zuwanderer vorgeschlagen, den jeder zum Beispiel in deutschen Botschaften weltweit machen kann. Und da können halt Unternehmen dann die Qualifikation, die sie suchen, angeben. Und ich kann dann in eine Botschaft gehen und halt zeigen, okay, das, was ihr sucht, habe ich drauf, weil ich halt einen Test mache. Und wenn ich den Test bestehe, kriege ich sofort eine Einreisegenehmigung. Und kann dann bei dem Unternehmen anfangen und habe eine Probezeit. Das fand ich eine geniale Idee. Jetzt mal losgelöst von der Frage, ob das überhaupt realistisch ist, dass in der deutschen Politik sowas umsetzbar ist, müssen wir doch in Zukunft an solchen pragmatischen Vorschlägen arbeiten. Und das ist wieder das, was ich eben meinte. Wenn man versteht, was die Unternehmen brauchen, und Fachkräfte gehört halt dazu, gerade bei den Wachstumsunternehmen. Und wenn man jetzt sagt, wir brauchen Physiker, die sich mit Fusionsreaktoren auskennen, oder Biotech-Experten, was auch immer, dann gibt man das eben als in diese Tests rein und kann die Zahl hoffentlich von Fachkräften deutlich erhöhen. Weil ganz ehrlich, wir sagen ja schon seit Jahren, dass es gut und einfach möglich ist, nach Deutschland zu kommen. Die Wahrheit ist aber einfach eine ganz andere. Es ist der Horror, nach Deutschland zu kommen, selbst wenn man hochqualifiziert ist. Und da sagen sich die meisten, ey, so bescheuert bin ich doch nicht, dann gehe ich lieber nach Großbritannien oder in die USA. Da wird es jetzt auch nicht leichter, ist mir total klar, aber gerade jetzt müssen wir doch die Chance nutzen, wenn andere Länder sich abschotten, wenn andere Länder eigentlich ein abschreckendes Beispiel abgeben für Zuwanderer, dann ist es doch eigentlich eine tolle Chance für uns, jetzt volle Kraft auf dieses Thema, und dann ziehen wir die Leute an, die dann wiederum solche Unternehmen aufbauen. Ich meine, das wissen wir ja auch, die Zahl von Migrantinnen und Migranten unter den Gründern ist besonders groß.
Richtig.
Das heißt, es würde sich auf jeden Fall lohnen, hochqualifizierte Leute ins Land zu holen.
Bin ich dabei? Lass uns mal hier kurz einen Strich machen. Was bedeutet das für euch als Handelsblatt? Journalismus in der heutigen Zeit ist ja irgendwie auch irgendwie schwierig. Ja, Medien haben es auch nicht immer einfach. Was sind für euch gerade die größten Herausforderungen, wenn du auf das eigene Haus blickst?
Na ja, gut, Journalismus ist nie einfach, ne?
Also von der rein inhaltlichen Ebene, nein.
Ich würde das mal andersrum formulieren. Journalismus hat das erste Mal in unserer Geschichte überhaupt ein Geschäftsmodell. Das heißt, wir sind eigentlich in einer ziemlich guten Situation. Weil was wir ja erleben ist, dass in der Zeit, in der ich zum Beispiel angefangen habe, im Journalismus zu arbeiten, dann nach meiner Schülerzeitungszeit, das war eine Zeit, in der wir ja eigentlich Eyeballs an Anzeigenkunden verkauft haben. Damals haben Tageszeitungen und vor allem Magazine ja dann bis 70-80% ihrer Umsätze mit Werbung gemacht. So, das, was die Menschen dann für via Copypreis ausgegeben haben, waren eigentlich nur die Kosten für Distribution und Vertrieb. So, was wir jetzt tun, ist, dass wir als Redaktion tatsächlich unsere Inhalte verkaufen über die Paywall, über die Abos. Und dass wir sehr genau verstehen, was unsere Leserinnen und Leser wirklich von uns wollen, welche Fragen sie an uns haben. Und wenn wir besser darin werden, dann werden sie ihr Abo nicht so schnell kündigen. Und wenn wir noch besser werden, dann kommen vielleicht noch neue dazu. Und dadurch haben wir sozusagen das erste Mal ein Geschäftsmodell. Du siehst, dass viele der großen amerikanischen Medien mittlerweile bei einem Anteil von 70% digitalen Vertriebserlösen sind. Und bei uns ist der auch sehr, sehr hoch. Wir haben schon 80% unserer Abonnenten rein digital, ne? Wir haben jetzt einen hohen Anteil auch noch an Veranstaltungen. Das heißt, bei uns kann man es nicht so einfach vergleichen. Aber der Umsatz mit Werbung nimmt halt drastisch ab jedes Jahr. Der ist wichtig, der wird auch wichtig bleiben. Aber es sind halt andere Kanäle, die wichtiger werden. Und das ist eine gute Nachricht für den Journalismus, weil man ganz klar sagen muss, das, was die Abonnentinnen und Abonnenten bei uns lesen und wofür sie auch neue Abschlüsse oder neue Abos kaufen, das sind Geschichten, für die wir alle irgendwann mal Journalist geworden sind. Das sind investigative Stories, das sind hintergründige Recherchen, das sind die großen Analysen zur geopolitischen Lage. Und ja, sind auch nutzwertige Geschichten, die den Menschen helfen, durch einen immer komplexeren Wirtschaftsalltag zu navigieren.
Ist Wirtschaftsjournalismus einfacher, gerade was das Geschäftsmodell angeht, als die klassische Tageszeitung, wo wir ja doch sehr stark sehen, dass die digitalen Bereiche nicht so ausgeprägt sind, dass viele große Medienkonzerne eigentlich durch Konsolidierung überleben, weil sich neue sozusagen Märkte, Zeitungen dazu kaufen, um sozusagen die die doch sehr rapide fallenden Zahlen sozusagen aufrechtzuerhalten. Ist das ein Element oder ein Medium Wirtschaft oder generell Informationen, die jetzt vielleicht nicht tagtäglich auf der Straße überall gesammelt werden können? Etwas, wo natürlich auch noch eine andere Bereitschaft da ist, ein Abo abzuschließen, überhaupt Informationen zu bekommen, die sich auch vielleicht hinter einem Paywall sozusagen verbirgt?
Das kann ich schwer beurteilen, weil ich da so wenig Einblicke habe. Ich kann nur über uns sagen, dass das Handelsblatt so viele Abonnenten hatte wie noch nie. Ich möchte aber auch sagen, es ist jetzt nicht alles funky, ja? Wir sind in einer dramatischen Transformation. Was ja passiert, ist, dass auf der einen Seite sehr deutlich die Umsätze mit digitalem Vertrieb steigen, also die Aboerlöse. Gleichzeitig brechen natürlich die digitalen Anzeigenerlöse in einem Tempo ein, wie wir es uns vor ein paar Jahren nicht hätten vorstellen können. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil das natürlich in so einem Haus dazu führt, dass man sehr intensiv Cash-Management betreiben muss. Das ist das, was im Moment alle erleben. Und Absolut. Wir sind sehr froh, dass wir halt verschiedene Säulen haben, auf denen unser Geschäft steht. Insofern ist es natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich bin aber sehr, sehr optimistisch für das, was da kommt, weil ich glaube, dass das, was wir tun, wenn wir es richtig machen, sehr stark nachgefragt sein wird. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, warum ist das so in der global politischen Welt? Wir erleben ja eine Zeit, in der, ja, auch getrieben von den Technologiemilliardären in den USA, eine im Grunde Gegenöffentlichkeit gebaut wird. Wenn man sich jetzt anschaut, dass Mark Zuckerberg gerne zusammen mit Trump gegen die Zensur von Medien in anderen Ländern vorgehen möchte. Und wenn man sich das mal im Detail anschaut, dann heißt ja Zensur aus Perspektive dieser Köpfe nicht, dass sie gegen das Regime in Peking oder die Firewall da vorgehen wollen, sondern Zensur aus deren Perspektive heißt immer, wenn aus rechtlichen Gründen nicht jeder jeden Quatsch behaupten kann und vielleicht Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Und das, was da entsteht, getrieben von Elon Musk, getrieben von Mark Zuckerberg, sind halt neue große Informationsmarktplätze, auf denen es überhaupt keine Regeln mehr gibt. Auf denen, und das ist ja dieses Thema der Community Notes, einfach nur noch das Recht des Stärkeren gilt. Wer genug Gefolgschaft entwickelt, dessen Aussagen, egal wie wahr oder falsch sie sind, bleiben stehen. Und das ist eine Welt, die mir persönlich Sorgen macht, weil ich mich halt schon frage, wie sieht eigentlich ein demokratischer Diskurs aus, in dem eigentlich nicht mehr ganz klar ist, was ist wirklich richtig und falsch, beziehungsweise jeder argumentiert mit irgendwelchen Fakten, die es am Ende aber gar nicht mehr sind. Und das ist sozusagen das, was auch die Arbeit von Medien schwer macht. Natürlich haben Medien Fehler gemacht in den letzten Jahren. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wir auf jeden Fall beim Handelsblatt und viele andere Qualitätsmedien sind vor allem davon getrieben, Fakten zu recherchieren und der Wahrheit so nah, wie wir eben kommen können, zu kommen.
Und wie schwierig ist das tatsächlich? So, ich meine, du sagst es gerade selber, wir leben in einer Welt, wo du theoretisch in 24 Stunden eigentlich überflutet wirst von Informationen und die super schnell gegenzuchecken, um dann irgendwie am nächsten Tag aktuell die Ausgabe wieder mit den neuesten Themen zu bespielen, ist eine Herausforderung per se. Wie schwierig ist es tatsächlich heute immer sehr nah an der Wahrheit zu sein?
Es ist schwer, aber dafür bilden wir unsere Leute auch aus. Und natürlich passieren Fehler, aber wir müssen jeden Tag dafür kämpfen, dass wir vor allem diese Fakten recherchieren und in den Mittelpunkt stellen. Das ist das Allerwichtigste. Das ist wichtiger als jede Analyse, jede Meinung. Fakten sind das, was zählt. Und das ist die Aufgabe von Journalismus. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, das noch viel deutlicher zu machen, auch für die Leserinnen und Leser draußen, dann haben wir echt auch eine Chance, unseren USP nochmal ganz anders klar zu machen, denn das ist was fundamental anderes als das, was bei den großen Plattformen in den sozialen Medien stattfindet. Und ich habe da gar nichts gegen, ja, ich nutze die auch intensiv und das ist total großartig, dass wir die haben, nur ist eben was fundamental anderes als Journalismus. Und Journalismus auf der anderen Seite kostet aber auch Geld und ich glaube, das müssen wir immer wieder klar machen. Wir müssen verstehen, ob wir den Job für die Leute da draußen auch gut machen und das ist die große Aufgabe für die nächsten Jahre, denn ich bin davon überzeugt, dass eine Demokratie, aber eben auch eine funktionierende innovative Wirtschaft ohne eine starke vielfältige kritische Medienwelt nicht funktionieren kann, weil du dann, stell dir vor, es gibt keinen Wirtschaftsjournalismus mehr, da hast du keinen Einblick mehr in die großen Unternehmen, du weißt nicht, was da drin wirklich los ist, hast Schwierigkeiten als Investor das zu verstehen oder als neuer Kollege, Kollegin. Insofern ist es wichtig für eine funktionierende Wirtschaft, dass es eine funktionierende Medienwelt gibt. Genauso ist es diese Medienwelt entscheidend für die Demokratie.
Wie wichtig ist für euch dann in dem Kontext die technische Innovation oder technologische Entwicklung auch im eigenen Haus? Du hast ja selbst auch einen Strategieprozess für das KI-Zeitalter aufgesetzt. Was ist tatsächlich oder was bedeutet Innovation, technische oder auch generelle Innovation für das Hansesblatt?
Ja, ich würde sagen, es hat sogar drei Stränge. Der erste ist, dass wir sehr intensiv über KI berichten, weil das natürlich die Geschäftsmodelle und die Unternehmen dramatisch verändert. Das heißt, wir müssen für unsere Community die sein, die besonders intensiv draufschauen. Die zwei weiteren Stränge sind einerseits die Frage, wie verändern sich eigentlich Lesegewohnheiten und Produkte? Und ich glaube, da muss man eine Sekunde drüber nachdenken, weil wir jetzt gerade an einem Punkt stehen, an dem man schon sagen kann, das, was durch KI möglicherweise kommt, könnte eine größere Revolution sein als die Erfindung des Internets. Weil damals haben wir ja nur die Texte, die wir eh schon hatten, ins Internet gestellt, mit interaktiven Grafiken und Fotos versehen und so weiter. Vielleicht sind sie ein bisschen kürzer, ein bisschen wie auch immer. Aber was ja in Zukunft auf uns zukommt, ist eine Welt, in der eine Information für dich völlig anders erscheinen kann als für mich, weil du vielleicht nur 20 Minuten Zeit hast und über alle Informationen auf dem Laufenden bleiben willst. Ich habe aber 20 Minuten Zeit und möchte nur einsteigen in den Stand der Fusionsenergie in Deutschland. Und das ist sozusagen der Default-Modus, wie Menschen mit Informationen umgehen. Und wir stellen uns natürlich schon intensiv die Frage, wie wird das unsere Produkte verändern? Wird man irgendwann sagen können, ich habe nicht so viel Zeit für diesen Text und hat einen Schieberegler und kann jeden Text auf 3 Minuten zusammenschieben? Das könnte so ein Gedanke sein. Ob wir das jemals machen, weiß ich nicht. Aber sozusagen technisch ist das möglich. Und also die große Frage, wie sehen unsere Produkte aus? Nochmal, ich bin davon überzeugt, dass wir noch sehr lange auch lineare Produkte haben werden wie heute. Die Hansesblatt-Website kuratiert von Menschen. Ich glaube, das hat einen Wert und wir sehen, dass eine deutlich wachsende Zahl von Menschen jedes Jahr dem auch Wert beimisst und ein Abo abschließt. Aber wir müssen überlegen, wie verändert sich das Produkt rechts und links des Weges, und da müssen wir offen für sein, dass wir nicht auf einmal in einer Welt sind, in einer Welt aufwachen, in der Menschen völlig anders Medien konsumieren, als wir sie ausliefern. So, und der dritte Strang ist die Frage, wie arbeiten wir mit Technologie in der Redaktion? Und das ist natürlich auch ein Thema, das uns intensiv beschäftigt. Klar haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wann wird die KI Texte besser schreiben können als wir? Ich kann nur sagen, da sind wir nicht annähernd. Die Ergebnisse sind einfach nicht gut. Es gibt aber viele Arbeitsschritte in der Wertschöpfung so einer Redaktion, wo KI eine Rolle spielen wird. Und ich glaube, in sehr vielen werden wir KI nutzen in den nächsten Jahren. Das fängt an bei der Analyse großer Datenmengen. Zum Beispiel unser Investigativteam kriegt manchmal Hunderttausende von E-Mails zugespielt, die kein Mensch so verarbeiten kann. Da wird KI natürlich helfen. KI wird dabei helfen, Archive zu durchsuchen. Also stell dir vor, wir würden alle Interviews, die wir je aufgezeichnet haben, in eine große Datenbank einspielen. Und man könnte eine KI befragen, ob es da irgendwelche Muster gibt oder irgendwelche Auffälligkeiten oder einfach um schneller recherchieren zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten 1,5 Jahren einen Teil unserer Printproduktion im Layout automatisieren. All diese Themen gibt es ja schon, das schauen wir uns an. Im Moment sind die Ergebnisse alle noch nicht gut genug, dass wir das wirklich nutzen würden. Aber sobald wir das Gefühl haben, dass wir so weit sind, werden wir das tun. Denn wir können die Arbeitskraft, die wir da haben, natürlich super an anderer Stelle, zum Beispiel für attraktives digitales Storytelling einsetzen. Und so kann man jetzt jeden Arbeitsschritt durchgehen. Ich glaube, im Bereich Korrektur, im Bereich Redigatur schauen wir sehr intensiv drauf. Da nutzen wir es mitunter unterstützend. Aber ich glaube, KI im redaktionellen Alltag muss man immer verstehen wie so ein Exoskelett. Es macht uns stärker, es macht uns effizienter, schneller. Aber es wird die Arbeit auch auf lange absehbare Zeit nicht ersetzen. Und vielleicht das Allerwichtigste dabei ist, selbst wenn wir irgendwann an so einen Punkt kommen würden, und dann ist ja immer noch die Frage, ob die Leute es überhaupt wollen. Ich glaube auch, dass viele Menschen ein KI-freies Produkt wünschen, ja. Selbst wenn wir in diese Welt irgendwann kommen, der Journalismus selbst, der wird sich niemals durch KI ersetzen lassen. Weil Journalismus bedeutet ja, ich erzähle Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Ich spreche mit Menschen, die ich noch nie getroffen habe. Ich stelle ihnen Fragen, die noch nicht gestellt wurden. Ich gehe an Orte, an denen vielleicht noch nie ein Mensch war. Und all das kann ja eine KI nicht. Und ich denke, da müssen wir einfach, können wir sehr selbstbewusst sein. Fakt ist aber auch, wir müssen eben sehr, sehr guten Journalismus machen. Ansonsten werden wir tatsächlich irgendwann überflüssig.
Da bin ich bei dir. Was wäre ein radikalerer Ansatz für das Handelsblatt? Ich meine, ihr habt unterschiedliche Units, ob jetzt im Podcast seid, ihr habt Konferenzen, wie es auch vielleicht auch die neue Tech-Konferenz, die jetzt auch dieses Jahr startet. Ihr macht das klassische Produkt, sage ich mal, auf unterschiedliche Art und Weise. Du hast es gerade selber gesagt, natürlich, ihr könnt auch als Beispiel das Wissen, das ihr habt im Haus, zusammentragen, beispielsweise einen Wirtschaftsbot integrieren, der mehr oder weniger jedem einzelnen CEO oder sonstiges eigentlich täglich sparringsmäßig zur Seite steht, um immer wieder mit den neuesten Themen oder mit den verprobtesten Thesen dieser Welt in Interaktion zu treten. Sind das Themen, wo man sich natürlich dann irgendwann auch mal überlegt, was können wir eigentlich für das einzelne Individuum, ja, mit den Inhalten, die wir selber haben, gerade in diesem Wirtschaftskontext und auch geopolitischen Themen, eigentlich einem Dritten, in dem Fall unserem Kunden, eigentlich Einzigartiges zur Verfügung stellen.
Auf jeden Fall. Also gerade so ein Bot haben wir gebaut. Der ist in der späten Testphase. Müssen wir schauen, wann wir wirklich damit rausgehen wollen. Wir bleiben halt sehr nah an den Inhalten des Handelsblatts. Aber im Grunde ist es wie ein Chatbot, einfach eine andere Art des Zugangs. Und da sind die ganz aktuellen Texte dabei, da sind ältere Texte dabei, ist wie so ein intelligentes Archiv. Und du kannst zum Beispiel fragen, okay, was ist jetzt im südchinesischen Meer gerade los? Wie ist da der aktuelle Stand? Länger nichts mehr gehört. Dann würde dir das System sagen, so und so ist der Stand. Hier sind die und natürlich immer mit einem Link zu der Originalquelle. Das auf jeden Fall. Wenn es jetzt darum geht, einem CEO das gesamte Weltwissen die aktuellen Thesen näher zu bringen, dann kommen wir halt schon an Probleme, weil wir schon nur ein System bauen wollen, dessen Inhalte wir weitgehend kontrollieren können. Wir können es uns als Handelsblatt nicht erlauben, dass wir ein System rausbringen, das sich irgendeinen Quatsch ausdenkt. Insofern ist das ein eher konservativerer Bot, muss man sagen. Und
keiner, der eine strategische Annahme trifft.
Keiner, der eine strategische Annahme trifft und keiner, der in irgendeiner Form Wissenslücken durch irgendwelche gut klingenden Worte ausfüllt.
Lass uns nochmal hier zum Schluss irgendwie nochmal auf ein paar vielleicht persönliche Highlights gehen. Was sind eigentlich in den letzten Jahren, wo du unterwegs warst, Technologien, Themen, Menschen, die du getroffen hast, die dir tatsächlich richtig im Gedächtnis geblieben sind und warum? Was sind so die ein, zwei Geschichten, die Themen, wo du sagst, das ist wirklich verrückt?
Ich fange mal mit einer ganz aktuellen Begegnung an. Und zwar, ich habe Richard Socher kennengelernt. Ich kannte natürlich seinen Namen. Ich habe ihn lange nicht persönlich getroffen. Und jetzt in Davos habe ich ihn getroffen. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Erstens natürlich, ich meine, für alle, die ihn nicht kennen, ist 2008, glaube ich, in Silicon Valley rübergegangen. Immer noch junger Typ, hat in Stanford seine Doktorarbeit geschrieben, hat dann sein erstes Unternehmen gegründet, ist von Salesforce übernommen worden, war dann da Chefwissenschaftler für ein paar Jahre und baut jetzt mit You.com eine KI-Suchmaschine auf. Die hat eins der entscheidenden Paper über neuronale Netze geschrieben. Und wenn man im Silicon Valley rumfragt nach den wichtigsten Köpfen der KI-Szene, dann fällt immer irgendwann auch sein Name. So, da können wir jetzt erstmal sagen, ist doch toll, dass es einen Deutscher so weit gebracht hat. Und was mich aber am meisten beeindruckt, ist, wie er auch über Technologieökosysteme denkt und auch darüber, was in Deutschland im Prinzip passieren muss. Und was er mir dann noch erzählt hat, wie intensiv er auch befragt und eingeladen wird, auch von großen Parteien in Deutschland, um Antworten auf die Frage zu geben, was man vielleicht tun könnte, damit Deutschland am Ende doch noch die Kurve kriegt. Und da muss ich sagen, wenn solche Leute eingeladen werden und dann sogar vielleicht noch Gehör finden, dann können wir ziemlich optimistisch sein.
Ja, ich finde auch, Richard kann das auch sehr gut erzählen. Also er ist nicht so technisch, er ist da komplett drin, gar keine Frage, aber er kriegt es auch sehr, sehr gut kommuniziert gegenüber Dritten. Das finde ich tatsächlich spannend. Wenn du gerade sowas wie auch Richard ansprichst, wenn dir das zum Beispiel einfällt, wie wichtig sind eigentlich einzelne Personen, auch für Journalismus, wo man wirklich sagt, das Thema Personal Brand ist ja tatsächlich etwas, was immer wichtig ist, weil ich die Meinung von schätze, die Einschätzung von und so weiter, wird immer ein größeres Thema. Inwieweit ist das, nicht nur jetzt über KI sprechen, was du jetzt auch gerade gesagt hast, wo ein Richard dann oftmals als Namen fällt, wie wichtig ist sowas auch für den Journalismus?
Ich glaube, es ist existenziell wichtig. Ich meine, in einer Welt, in der wir von generischem Content zugemüllt werden in den nächsten Jahren, seien es Fotos, Videos, Textschnipsel, in einer Welt, in der es vielleicht irgendwann vollautomatische Nachrichtenangebote gibt, ist der persönliche Kontakt und die vielleicht auch Beziehung aus der Ferne, die ich zu anderen Persönlichkeiten habe, so wichtig wie nie zuvor. Und ich denke über eine Marke wie das Handelsblatt auch so nach, dass wir in den nächsten Jahren möglichst viele Köpfe aufbauen müssen, die für bestimmte Themen stehen. Und wir haben ja ganz tolle Köpfe. Astrid Dörner, die für den ganzen Bereich Märkte in den USA steht. Wir haben Larissa Holski, die in der KI-Szene echt eine Nummer ist. Wir haben Stefan Scheuer, der im Silicon Valley gerade war. Felix Holtermann, der im Silicon Valley ist. Und die alle so für ihre Themen stehen, die so kleine Mikro-Communities um sich herum aufgebaut haben. Das ist die Aufgabe für Medien, das in den nächsten Jahren zu tun. Das Handelsblatt wird dadurch nicht unwichtiger, sondern wir zeigen einfach ein Stück weit mehr, hey, die Menschen auf der anderen Seite hier, das sind Menschen wie du und denen kannst du folgen, die kannst du treffen, die sind mal begeistert von Themen, die sind mal entsetzt, die machen auch mal einen Fehler. Und wir müssen halt als Publikation wie das Handelsblatt darüber nachdenken, wie wir Plattformen und Bühnen für diese Menschen bauen, weil ich glaube, in Zukunft wird eine Medienmarke immer die Summe ganz vieler kleiner Einzelpersonenmarken sein. Und dann hört man immer, es ist doch schlimm, es ist doch gefährlich, dann geht mal jemand weg. Und dann kann ich nur sagen, ja, dann ist es halt so, dann baut sich jemand Neues auf. Ich glaube, am Ende wird niemand größer sein als die Marke. Aber die Marke wird größer, wenn wir ganz viele kleine Einzelpersonenmarken haben, die pflegen und jedem Einzelnen, jeder Einzelnen hier auch eine Bühne bauen.
Das ist eine richtig schöne Aussage, auch eine sehr, sehr gute Ableitung. Die Überleitung wäre, was wäre die Headline, die du gerne lesen würdest vom Handelsblatt im Jahr 2030?
Ich würde gerne lesen, dass das Handelsblatt tatsächlich es geschafft hat, zur innovativsten Redaktion mindestens des Landes zu werden, weil wir besser als andere verstanden haben, wie Journalismus in dieser neuen Zeit funktioniert, weil wir durch unser Geschäftsmodell den Journalismus so abgesichert haben, dass wir in den nächsten Jahren massiv investieren konnten, dass wir noch viel mehr Zielgruppen, auch vielleicht Mikrozielgruppen erreichen, auch mit vielen neuen Angeboten und weil wir dadurch, dass wir unser Geschäftsmodell so abgesichert haben, massiv auch in neue Technologie investieren konnten und dann halt einfach ein Angebot haben, an dem keiner mehr vorbeikommt, der in irgendeiner Form etwas mit Wirtschaft zu tun hat.
Was ist es auf andersrum gefragt, was wäre die Headline für Deutschland, die du dir wünschst?
Ich würde mir wünschen, dass wir schreiben, Deutschland das Comeback-Kit. Wir würden wahrscheinlich so eine Headline im Handelsblatt jetzt nicht machen, aber das, was mir jetzt spontan am besten als erstes einfällt. Ich würde mir schon wünschen, dass wir ein riesiges Comeback erleben werden. Und wir haben alles Potenzial dafür. Wir haben alles, was es dafür braucht. Wir haben super Universitäten. Wir haben eine sehr breite, das vergisst man ja immer auch im Vergleich zu den USA oder Großbritannien, in der Breite eine wirklich exzellente Bildung, exzellente Universitäten. Ja, ich weiß, über die Schulen müssen wir reden und ich habe Kinder in der Grundschule, ist eine Riesenkatastrophe. Nächster Podcast. Ja, aber das musst du auch mal festhalten. In der Breite an den Universitäten sind wir wahnsinnig gut aufgestellt. Wir haben so viel. Wir haben Europa. Wir haben diesen riesen Binnenmarkt. Wir haben das Wissen in so vielen Technologiefeldern. Wir haben große internationale Technologieunternehmen, die eine Rolle spielen. Wir haben eine Autoindustrie, die eine große Rolle spielt. Also wir haben eine super Grundlage. Wir müssen nur jetzt wirklich was draus machen. Und die nächsten 5 bis 7 Jahre sind dafür ebenso entscheidend. Und das wäre mein großer Wunsch. Und ich sage es auch ganz klar, das, was ich hier aus meiner Perspektive tun kann dafür, als Redakteur, das ist ja nicht viel. Ich kann einfach nur darauf hinweisen. Aber ich kann eben auch versuchen, die richtigen Menschen hier auf eine Bühne zu holen und miteinander diskutieren zu lassen und versuchen, ein Stück weit darauf hinzuwirken, dass noch mehr Menschen verstehen, wie Innovationen und Technologie und Netzwerke entstehen, in denen die großen Ideen von morgen wachsen können.
Das ist richtig gut und ich glaube, da gibt es gar nichts mehr dazu sagen. Letzte Frage, was war der Wunsch, der sich nicht verwirklichen ließ?
Du lagst falsch.
Das läuft nicht so gut, ey. Das Jahr läuft nicht gut an.
Also es stimmt, dass ich mich schon immer für Medieninnovation interessiert habe und das war mein Hobby.
Ja.
Und es stimmt, dass ich schon immer Geiger werden wollte und dass ich das auch echt mal ganz gut konnte. Es stimmt nicht, dass ich irgendeine signifikante Software entwickelt hätte. Ich hätte es mir immer gewünscht, aber ich war wirklich gänzlich untalentiert dafür. Ich habe mich immer für Computer interessiert, aber ich habe nie so richtig verstanden, wie das da drin funktioniert und hoffe, dass meinen Kindern das besser gelingt. Ich versuche ihnen auf jeden Fall, versuche ihnen Wege zu zeigen, wie sie sich erschließen können. Insofern ist das eher der Wunsch gewesen von mir. Ansonsten ist die Wahrheit, ich stand dann irgendwann vor der Frage, werde ich jetzt Musiker oder falle ich ins Loch? Ich bin ins Loch gefallen und dachte irgendwann, hey, dann mache ich jetzt einfach mein Hobby zum Beruf und bin Journalist geworden.
Ich finde, das hast du im Endeffekt auch sehr gut umgesetzt. Ich sage Sebastian ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Interview und ciao, ciao.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.